Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Dezemberfolge der Reisewarnung. Ja, es geht auf Weihnachten zu und wir erinnern an ein Ereignis, das am zweiten Weihnachtstag vor 20 Jahren stattgefunden hat, nämlich der Tsunami, der im Indischen Ozean viele Länder überschwemmt hat, bei dem mehr als 230.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Vor zwei Wochen hat Antje Pöhner, die heute auch wieder bei mir ist, erzählt, was sie damals erlebt hat, zwei Tage nach der Katastrophe, als sie für eine Nachrichtenagentur dorthin gefahren ist. Grüß dich erstmal wieder.
Hallo.
Und Barbara Brustler ist auch wieder hier und du warst auf einer Inselgruppe, die vor Myanmar liegt und hattest einen ganz anderen Fokus. Und wir waren beim letzten Mal dabei stehen geblieben, was ihr als Missio dann angeleiert habt.
Genau, also ich glaube, Weihnachten 2024 bleibt mir auch unvergessen. Und diese Reise, die ist unter den vielen Reisen, die danach kamen, eine derer, die man, glaube ich, nicht vergessen wird. Da haben sich so bestimmte Bilder eingebrannt. Erstens die Destination, die Andamanen und die Nikobaren. Also ich glaube, ich hätte vorher nicht mal gewusst, wo die liegen. Genau, mir ging es auch nicht anders. Und als das Ganze dann passiert ist, dann im Gespräch mit unserer Auslandsabteilung wurde schnell klar, das ist der Ort, wo es jetzt für uns sinnvoll ist, hinzufahren und zu berichten, wie es den Menschen dort geht und was unsere Projektpartner dort leisten und wie die Lage überhaupt ist. Die Nikobaren und die Andamanen sind eine Inselgruppe, die teilweise überhaupt nicht zugänglich ist. Viele Inseln werden als Militärsperrgebiet benutzt und dürfen nicht betreten werden. Andere wie Nord Sentinel ist eine Insel, wo die Leute unkontaktiert sind und das auch bleiben wollen. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Berichterstattung vor ein paar Jahren. Da hat ein evangelikaler Missionar versucht, mit der Bibel in der Hand die Sentinelesen dort aufzusuchen. Und die haben den einfach mit Pfeilen durchlöchert. Der Pfeil ging durch die Bibel und hat ihn getroffen. Und ja, der hat das nicht überlebt.
Das stimmt, okay. Ich habe einen Zeitverbrechen-Podcast dazu gehört.
Ah ja, genau.
Das war dort
und die Sentinelesen, das ist auch so eine Geschichte. Nach dem Tsunami eben wollte in Indien, zu dem sie ja gehören, sozusagen eine Expedition hinschicken, aber auch da haben sie sich so dagegen gewehrt, also die sind für sich geblieben. Und das ist eben
und
eine der wenigen.
Du warst auch nicht dort.
Ich war natürlich auch nicht dort und ich finde das auch völlig in Ordnung, nicht dort gewesen zu sein, denn die machen ja mehr als deutlich, dass sie einen da nicht dort wünschen. Ja, aber das ist natürlich dadurch eine Inselgruppe, die schon sehr besonders ist. Durch die Unzugänglichkeit, durch diesen Regenwald, der 80% der Insel bedeckt, es regnet dort auch 8 Monate im Jahr, darum ist dort alles wahnsinnig grün. Es gibt Tier- und Pflanzenarten, die es sonst nirgendwo gibt. Und es war natürlich schon damals, kurz vor 2004, der Wunsch der dortigen Bevölkerung, Touristen dahin zu bringen in dieses.
Das klingt ja auch erstmal ganz gut. Ne? Also ich habe gegoogelt und habe so ein paar Fotos gesehen. Also viel Strand, viel Urwald dahinter, sehr grün, also schön.
Genau. Und später, als dann unsere Projektpartner wirklich jetzt 18 Jahre nach diesem Ereignis mal bei uns in München waren, haben die auch erzählt, der Tsunami damals hat sie eigentlich in ihrer Entwicklung um 30, 35 Jahre zurückgeworfen.
Auf diesem Weg hin
zu einem besseren Leben für alle. Also die wollen natürlich jetzt nicht einen Tourismus mit Betonklötzen und einer Ausbeutung von Natur und Mensch, sondern eben einer sanften Anbindung und Lebensperspektiven dort für alle. Das ist schon der Wunsch, irgendwie ein gutes Leben auch für die Einheimischen zu ermöglichen. Aber dieses Ereignis hat wirklich auch diese Inselgruppe massiv getroffen und wir sind eben auf die Insel gefahren, die mit am stärksten betroffen war. Also die zugänglich war, die mit am stärksten betroffen war.
Was waren bei euch so die Kriterien? Ihr musstet da ja wirklich wahnsinnig viel entscheiden. Ihr habt ja Projektpartner in ganz, ganz vielen Ländern, die betroffen waren. Was war dann letztendlich das ausschlaggebende Kriterium dafür, dorthin zu fahren?
Ich glaube, das ausschlaggebende Kriterium war, dass man von dort eigentlich am wenigsten wusste.
Okay.
Also die Nachrichtenlage war dünn und wir haben gesagt, es hat einen Sinn, dahin zu fahren, weil das eben so schwer ist. Mhm. Und anders als die Antje, die so schön erzählt hat, war ich ja nicht unter Druck, die Dinge dann in einem Internetcafé am nächsten Tag abzugeben, sondern ich habe eine Berichterstattung gemacht für ein Jahr nach dem Tsunami für unser Magazin. Und ich habe natürlich die Informationen auch in unser Haus zurückgetragen, dann direkt, weil das ja auch wichtig ist. Und ja, so ist die Entscheidung gekommen. Und das war sehr, sehr eindrücklich, weil wir ja wirklich mit diesem Schiff dort angekommen sind. Und das werde ich nicht vergessen. Das war diese Einfahrt in den Hafen. Und dann kommst du in ein zerstörtes Paradies. Und du kommst zu Menschen, die dabei sind, sich um das Allernötigste dort zu kümmern. Und die haben angepackt. Unsere Projektpartner haben angepackt. Der Ortspfarrer hat Wasser geschleppt. Ich habe den später mal gegoogelt, weil den hatte ich tatsächlich aus den Augen verloren, was aus dem geworden ist. Der hat ein Jahr oder zwei Jahre dort dann noch gearbeitet, aber der hat sich versetzen lassen, weil der gesagt hat, er hat nach wie vor Albträume. Der hat das eben vor Ort miterlebt. Der hatte miterlebt, wie diese Welle angerollt ist, wie eben die Menschen um ihr Leben gerannt sind, die in Strandnähe waren, wie alles überspült wurde. Dort waren nicht so extreme Bauten, es war nicht so viel Beton, der sich durchgewälzt hätte, aber trotzdem hat's alles mitgerissen, was mitzureißen war. Und es gab ja auch insgesamt Tausende von Toten dort, ja, und die waren mit betroffen alle, und der musste das einmal selbst verarbeiten. Und dieses Bild vergesse ich nicht, unsere erste Begegnung, eben die Wassereimer schleppend, und so ging das weiter. Und wir waren dann einige Tage mit ihm und haben das begleitet, diese direkte Hilfe. Genau, das war unser erster Besuch dort.
Ja, und ich finde, das ist ja auch das Tolle an dem Missio Magazin, dass man wirklich so an die Ränder geht, weil alle anderen oder viele anderen Medien haben ja dann natürlich erstmal über die hauptbetroffenen Gebiete gesprochen. Da kam ja auch die ganze Hilfe auch an. Es war ja dann wahnsinnig viele Hilfsorganisationen und Gruppen, die dann direkt in die leicht zugänglichen Gebiete, eben in die Touristengebiete geflogen sind. Aber die anderen wurden wirklich auch von der Berichterstattung ja komplett vergessen. Das war damals auch oder in der Aufarbeitung großer Kritikpunkt, dass jeder über Thailand, Sri Lanka, dann auch Malediven waren auch betroffen. Da hat jeder berichtet, aber die Orte, die jetzt uns Europäer gar nicht so nah sind, die wurden so wirklich vergessen. Und das ist ja schon das, was das Missio Magazin auch total ausmacht.
Ja, absolut. Vielleicht könnt ihr auch so ein bisschen vergleichen, wie ist denn da Hilfe angekommen haben? Also wie unterschiedlich wurde denn da geholfen?
Also in den Touristengebieten war es ganz klar, da stehen große Hotelketten, die wollten so schnell wie möglich wieder Tourismus haben. Das wurde auch sehr schnell wieder aufgebaut. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es das Jahr drauf, aber auf jeden Fall ein paar Jahre später stand da wieder alles an der Küste von Khao Lak, Phuket weiterhin. Es wurde schöner gebaut als vorher. Ich weiß nur, dass es diese, was heißt schöner, ne? Diese hübschen Strandhütten, wo man so, die so Bambus aufgebaut und sowas, das war dann natürlich alles weg. Es war nicht mehr so romantisch, dann wurde alles professioneller aufgebaut, aber geldbringender, und für den Tourismus, dem hat es natürlich dann im Nachhinein nicht geschadet. Es stehen jetzt größere und tollere Hotels, aber das war natürlich, steckt eine Industrie dahinter, ganz anders als Orte wie die Andamanen, die keinen groß interessiert haben und die ewig auf Hilfe warten mussten.
Genau. Die mussten relativ lang warten, und dann hieß es einfach für die Menschen vor Ort, dass die erstmal zwei Jahre lang in diesen Notunterkünften waren. Und wir haben sie ja dann nochmal besucht, eben im September des gleichen Jahres. Und dann haben wir sozusagen, waren mit dabei, manche wieder getroffen, die eben dann in so einer Notunterkunft noch saßen. Und zum Beispiel erinnere ich mich an eine junge Frau, die eben ein dreijähriges Kind hatte, die zum Glück niemanden verloren in der Familie, aber die hatte ihr Haus und ihre Lebensgrundlage verloren. Und das ist das, was wir schon an vielen Orten gesehen haben, dieses Sitzen in Camps warten, eigentlich passiert nicht viel, es war schon auch eine schwierige Situation. Da waren dann auch schon Ordensschwestern, die sind vom indischen Festland gekommen und haben sich dann um die Familien gekümmert. Die sind dann dahin gegangen und haben Gespräche geführt, waren traumatherapeutisch ausgebildet, also die haben gewusst, wie spreche ich mit Menschen, die sowas erlebt haben, und haben auch andere darin weiter ausgebildet, denn der Bedarf war schon groß, die ganze Insel war im Prinzip traumatisiert, so kann man sagen.
Ja, du hast ja auch gesagt, der Pfarrer hat sich dann versetzen lassen.
Der hat sich versetzen lassen. Also das ist ja auch völlig in Ordnung, dass der sich hat versetzen lassen. Niemand ist gezwungen, das dann weiterzumachen. Wer aber geblieben ist, ist der Bischof Alex Diaz von Port Blair, der jetzt eben erst im August 2023 dann auch in München war, mit dem damaligen Caritas-Direktor, den wir eben getroffen hatten, der ist mittlerweile der neue Bischof geworden, der Andamanen. Der, mit dem wir damals auch unterwegs waren und die Verwüstung sozusagen gesehen haben, der dort ganz konkret eben geholfen hat.
Also der hat die Schwestern benachrichtigt am Festland, wir brauchen
Genau.
Wie heißen die Traumatherapeutinnen?
Ja, genau. Die haben da sozusagen drum gebeten um Unterstützung, dann sind die ins Land gekommen und haben dann geholfen den Familien.
Das ist ja so ein kollektives Trauma, ne? Also ja. Im Prinzip, der eine sagt ein Wort und jeder auf der Insel weiß wahrscheinlich, was damit gemeint ist und ein Außenstehender niemals.
Ja, es ging dann auch drum, die einen konnten damit leichter umgehen als die anderen. Das ging dann einfach drum, wer macht zum Beispiel seinen kleinen Laden, der früher in Strandnähe war, da unten wieder auf. Das war dann schon so. Manche haben gesagt, okay, ich mache das wieder, ich habe das jetzt erlebt, aber ich habe hier das überlebt und ich lasse mich auch von diesem Ort nicht vertreiben. Das haben wir auch gesehen, dass die dann wieder ihr Geschäft aufgezogen haben. Und die Pushpa, die junge Frau, die wir länger begleitet haben, die hat gesagt, für sie wäre das unmöglich. Sie hört das Grollen der Wellen noch. Dieses Grollen, das die gehört haben, wo sie wussten, da haben die allermeisten instinktiv gespürt, jetzt passiert was ganz Schreckliches. Viele haben gespürt, es ist Todesgefahr und sie eben auch und die sind gerannt. Und die hatten Glück, dass sie die Anhöhe schnell genug erreicht haben, wo sie dann nicht mehr weggespült wurden von den Wellen.
Du hast gerade gesagt, diese Frau hatte dieses Grollen, dieses Donnergrollen des Meeres noch im Ohr und wusste genau, sie muss jetzt, oder die Leute dort wussten genau, sie mussten jetzt weglaufen. Das hast du in der letzten Folge auch schon mal, oder habt ihr beide erzählt, dass viele Ureinwohner wussten, dass da irgendwas passieren würde oder die Vorzeichen erkannt haben. Ist das dieses Grollen oder wie würdest du es einordnen?
Also das war jetzt ein bisschen ein anderer Fall. Sie hatte einfach, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür, dass es besser ist, sich in Sicherheit zu bringen. Es gab ja auch andere und das hat eben vor allem die Touristen betroffen, die Antje hat es vorher geschildert, die eben das falsch eingeschätzt haben. Als sich das Meer zurückgezogen hatten, die dachten, da liegen die Boote frei, da ist eine Koralle, da können
Sieht
wir jetzt
cool
hin.
Aus, gibt's gute Fotos. Das,
und die Pushpa gehört jetzt zu der Gruppe der indischstämmigen Bevölkerung, die eigentlich mal umgesiedelt worden ist. Und dann gibt es darüber hinaus auf der Insel Klein Andaman die einheimische Bevölkerung, die dort immer gelebt hat, das sind die Charawa. Aber die Charawa, das ist ein Sonderfall, die leben im Inneren der Insel. Also die waren nicht betroffen in dem Fall, weil die ohnehin, das ist so ein Reservat, in dem die sind, durch dieses Reservat fährt, das hat die indische Regierung unter viel Kritik trotzdem gemacht. Da führt eine Straße durch, man kann da also auch mit Bussen durchfahren und die Busse dürfen aber nicht anhalten, damit die Charawa nicht so sehr viel in Kontakt kommen mit denen, die mit den Bussen da durchfahren. Also wir sind da auch mit einem Konvoi durchgefahren, das ist eine ganz eigenartige Situation. Die waren durch ihre Lage selber auf Klein Andaman nicht so betroffen. Auf den anderen Inseln, das sind ja tatsächlich 500 Inseln.
Wahnsinn.
Da gibt es andere einheimische Bevölkerungsgruppen, von denen gesagt wird, es haben Ethnologen nachher erforscht, dass die eben in ihren eigenen Erzählungen diese Geschichten von den Tsunamis und die Signale, die vorher kommen, diesen Rückzug des Meers, also erst das Beben, dann der Rückzug des Meers, dann dieses Grollen, dass die das sehr früh schon wussten und ähnlich wie eben auch manchmal in der Tierwelt die Signale verstanden werden, eben schon gewusst haben, da müssen wir jetzt gehen. Und die haben sich wirklich mit ihren Clans auf die Socken gemacht und sind dahin gegangen, wo es sicherer war.
Etwas, was ja damals auch um die Welt gegangen ist, war, dass man hinterher festgestellt hat, man hätte viele Menschenleben retten können, wenn sie gewarnt worden wären. Es gibt die Leute, die es irgendwie aus den Erzählungen kennen, aber es gibt ja auch technische Möglichkeiten. Antje, du hast hinterher auch sehr viel dazu recherchiert.
Ja, ich habe ja viele Sachen von damals auch aufgehoben und jetzt eben in Vorbereitung zu diesem Podcast nochmal gelesen, habe da so ein tolles Geo-Epoche-Heft, das dann im 2005 irgendwann rauskam, wo nochmal wirklich ganz genau erklärt wird, wie das denn war, wie das in Hawaii in einem Forschungszentrum, die erforschen Erdbeben, Seebeben, alles. Und dass die das Beben im Grunde sofort, als es passiert ist, mitbekommen haben. Aber es gab damals für den Pazifik ein großes Tsunami-Warnsystem, aber eben nicht für den Indischen Ozean. Die haben dann gesehen, dass es dieses Beben gibt und haben, glaube ich, auch am Anfang eher gedacht, es ist eine niedrigere Stärke, haben aber schon gesagt, oh, das könnte ein Tsunami geben. Aber es gab tatsächlich nicht diesen Automatismus, wie man jetzt dort warnen kann. Und so kamen die Warnungen auch nicht an. Also das hat ja über 8 Stunden gedauert, bis die Welle dann die einzelnen Küsten, also vom Beben aus 8 Stunden, bis die Wellen dann die einzelnen Küstenabschnitte erreicht haben. Daher hätte man ja wirklich auch in den Touristenzentren warnen können. Und jetzt ist es auch so. Also es gibt überall in diesen Orten, in jedem Hotel Tsunami-Fluchtwege. Das steht dann auch wirklich draußen an den Bungalows, sieht man überall. Ne? Es steht wirklich auch Tsunami hier entlang, wenn irgendwas passiert. Dann gibt's große Sirenen an den Küsten und die Hotelangestellten und die Leute vor Ort wissen sofort, was zu tun ist. Und ja, und das gab's eben damals alles noch nicht. Das wurde dann eingeführt danach. Ja. Also ich habe im Stern auch, da gab es einen großen Artikel 10 Jahre nach dem Tsunami, also jetzt vor 10 Jahren. Und da berichtet auch eine Hotelmanagerin, was denn alles jetzt in den Hotels eben eingerichtet ist. Ja. Aber das hätte man damals, hätte, ne? Aber es wäre auch schon möglich gewesen. Es gab wohl 2004 im Frühjahr eine große Konferenz auch. Da war das auch Thema, dass man unbedingt auch so ein Tsunami-Warnsystem für den Indischen Ozean bräuchte. Aber ja,
also es ist etwas, was man auf jeden Fall aus der Katastrophe gelernt hat und wo man was geändert hat.
Ja, ja, wenn man das jetzt im Nachhinein noch liest, ist das halt eine Tragödie, da, dass die da saßen und es schon wussten, die Ausmaße, und wirklich da am 2. Weihnachtsfeiertag keinen dann in den Zentren der Welt irgendwie erreicht haben, oder was für blöde Zufälle das einfach waren, weil es auch ein denkbar schlechter Zeitpunkt einfach war.
Ja, stimmt. Aber ich meine, ich sag mal Ahrtal, heute werden in Deutschland auch Katastrophenmeldungssysteme überprüft. Ja. Haben wir noch draus gelernt. Barbara, du hast Kontakt noch zu den Menschen, die du damals besucht hast. Du hast auch gerade schon mal gesagt, die haben euch besucht. Wie ging's denn da weiter? Wie geht's denen heute?
Ja, also im August vergangenen Jahres war eben der neu eingesetzte Bischof der Andamanen und sein Vorgänger gemeinsam bei uns in München bei Missio und haben die Auslandsabteilung besucht. Und ich war leider zu dem Zeitpunkt, ich kann mich nicht mehr erinnern wo, aber nicht hier.
Unterwegs
irgendwo. Und deshalb hat ein Kollege, der Christian, der ja auch immer wieder im Podcast ist, hat das Gespräch geführt und hat mir nachher erzählt, weil das natürlich schon berührend ist, dass die wieder kamen. Und also es wurde auch viel über den Tsunami gesprochen von damals. Und die haben beide gesagt, dass das eine Sache ist, die sie nie vergessen werden. Das ist für sie wahnsinnig präsent. Und manche Bilder haben sich eingebrannt im Kopf, als wäre es gestern gewesen. Es ist natürlich dort glücklicherweise mittlerweile alles aufgebaut. Es sind die ganz normalen Herausforderungen, die abgelegene Inseln wie Andaman und Nikobar eben haben. Das heißt, entsprechend ist unsere Projektzusammenarbeit. Wir unterstützen nach wie vor.
Was macht ihr da?
Im Augenblick ist es so, dass auf einer sehr abgelegenen Insel eine Gemeinde versucht, ein Pastoralzentrum zu bauen, und das wird von unserer Auslandsabteilung unterstützt. Und wenn da mal jemand hin möchte, um mit den Leuten eine Messe zu feiern und um mit den Leuten zusammen zu sein, um zu schauen, wie es allen geht, dann ist eine Anreise wirklich umständlichster Art notwendig. Es gibt keinen Ort zum Schlafen, es gibt keine Vehikel, um dahin zu kommen. Und da soll, wenn ich es richtig verstanden habe, ein kleines Pastoralzentrum unterstützt werden.
Damit die nicht tagelang reisen.
Damit die nicht tagelang reisen müssen. Genau, das ist jetzt im Augenblick so. Und als die da waren, Christian hat mir nachher erzählt, da ging es in ein bayerisches Dorf, die dort indische Priester haben, weil als die hier waren in Deutschland, weil der Bischof Alex Diaz, der eben, den wir damals getroffen hatten, am nächsten Tag Geburtstag hatte, und die indischen Priester, die hier in Bayern tätig sind, haben ihn sozusagen eingeladen. Der Christian und die Branka Begic, die Auslandsreferentin, haben das Ganze begleitet und erinnern sich an einen wunderschönen Tag mit viel Gesang und einem schönen Wiedersehen in einem Ort namens Filgertshofen.
Du hast das Missio-Magazin zum
dabei
Spicken
zum Spicken, weil ich ja da nicht vor Ort war, sondern die anderen, und die haben berichtet, wie toll das war. Also das war eine schöne Begegnung, und zugleich kamen aber auch eben die Erinnerungen wieder hoch an den Schrecken, den da keiner vergessen kann.
Und woran ich mich erinnere, ist, dass die Hilfsbereitschaft der Menschen
nach der Katastrophe unglaublich groß war. Ich glaube, es ist noch nie so viel innerhalb so kurzer Zeit gespendet worden wie damals. Das ist wahrscheinlich auch recht unterschiedlich angekommen. Also habt ihr da aus den beiden Regionen, könnt ihr da was berichten?
Also so ganz genau weiß ich nicht, wie viel, welche Summe jetzt ankam.
So subjektiv.
Aber es ist ja ganz oft einfach so, dass dort, wo gute Infrastruktur ist, wo Krankenhäuser funktionieren und da sind, natürlich das Geld leichter ankommt, weil einfach die ganzen Anträge für Hilfen und sowas, da ist es professionalisiert. Und das erleben wir ja bei Missio ganz oft. Und so war es auch auf den Andamanen. Man muss sich ja vorstellen, es war dort ja alles zerstört in manchen Gemeinden und die hatten jetzt gar keine Möglichkeit, irgendwie groß um Hilfe zu bitten. Und daher ist es natürlich dann für uns immer toll, wenn wir sehen, wir können dort helfen, wo halt sonst keine Hilfe ankommt. Und ich finde, der Tsunami war da ein gutes Beispiel dafür. So Sri Lanka, Thailand war im Fokus der Weltöffentlichkeit. Da hatten die Leute einen Bezug, aber jetzt so Inseln wie die Andamanen oder auch diese Region Banda Aceh, die es ja besonders in Indonesien getroffen hat, da war ja weniger Bezug einfach da.
Da war weniger Bezug und da zeigt sich dann auch, wenn dieses Netzwerk da ist, von dem wir immer berichten, dann ist es eben auch möglich, dann in solchen Situationen da Hilfe hinzubringen. Also das haben wir tatsächlich gesehen. Ohne die wäre es schwierig geworden dort.
Und dort hatten natürlich auch keine Konzerne irgendwelche Interessen, wie jetzt in den Touristenorten. Die hatten alle Interesse, das sofort wieder aufzubauen, dass es funktioniert, dass die Wirtschaft wieder läuft. Ja, und das ist mir dann erst natürlich im Nachhinein jetzt auch in der Vorbereitung auf den Podcast nochmal so bewusst geworden, ne, was für eine andere Art von Journalismus das natürlich auch ist.
Ja, aus genau, du hast es ja auch auf einer ganz anderen Sichtweise damals erlebt, genau. Und du, Barbara, hast die allererste Reportage des Missio Magazins darüber geschrieben, habe ich das richtig verstanden?
Ja, tatsächlich. Zu der Zeit hatte ich ja als junge Münchner Redakteurin bei unserem gemeinsamen Magazin mit den Kollegen in Aachen noch gearbeitet und dann gab es die Entscheidung unseres damaligen Missio-Präsidenten. Das ist so wichtig für uns, die Informationen und die Geschichten der Menschen und auch zu zeigen, was Missio auch woanders bewirken kann. Also selbst zu zeigen, dass er mir den Auftrag gegeben hatte, ein eigenes Magazin zu konzipieren. Und das ist eben dann mit einer kleinen Redaktion, die ich zusammenstellen durfte, im Jahr, also in der Ausgabe 1 2006, das erste Mal passiert. Und Aufmachergeschichte war eben ein Jahr Tsunami. Deshalb ist es für mich auch was sehr Besonderes noch dazu, weil dadurch dieses Magazin, so wie wir es jetzt haben, entstanden ist. Und aus dem hat sich ja dann alles Mögliche entwickelt, wie zum Beispiel auch dieser Podcast, wo wir ja am Rande erzählen, wie es denn so war, für die Reportagen irgendwo vor Ort zu sein.
Die Reportage gibt's noch, das erste Heft gibt's aber nicht online. Werdet ihr den Artikel zum 20-Jährigen online stellen?
Das ist aber eine gute Idee.
Mensch, Brigitte, das machen wir doch glatt. Da fragen wir mal Christian, der ist der Hüter über die ganzen Hefte. Also, gute Idee,
das werden wir gemacht.
Und natürlich mit Hinweis auf den Podcast, oder?
Aber absolut.
Also, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr wissen wollt und wissen möchtet, wie Barbara damals dieses erste Jahr nach der Katastrophe erlebt hat, dann lest doch einfach nach unter missio.com. Den Link setzen wir natürlich auch in die Shownotes und wir machen Schluss für heute und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir und gesegnete friedliche Weihnachten. Eure
Barbara Brüstler
und Antje Pöhner
und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.